Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast mit Charlene Rogal.
Würdet ihr beim Online-Dating sofort alles wissen wollen? Also alle Abgründe gleich schon vor dem ersten Date. Toni ist drogensüchtig. Er hat sich ganz bewusst dafür entschieden, seine Krankheit von Sekunde 1 an offenzulegen.
Und mein nächster Satz war immer direkt: Ja, cool, oder freut mich zu hören. Hör mal zu, ich bin hier gerade in der Drogenentzugsklinik. Ich habe nur Besuchszeiten, Freitag, Samstag, 17 bis 20 Uhr. Hast du Lust, mich besuchen zu kommen und irgendwie spazieren zu gehen?
Er swiped und da ist sie, Theresa. Toni und Theresa, die Namen der beiden haben wir für diese Geschichte geändert.
Also ein Foto war, das sehe ich ganz klar vor mir, wie sie aus einem Zug lehnt und einfach lacht und strahlt. Also ich glaube, das war was ich gesehen habe, wo ich gedacht habe, boah, das will ich in meinem Leben haben.
Matti Weinzierl erzählt uns heute die Geschichte der beiden. Also Matti, sie scheint ihm ja schon sehr zu gefallen. Was schreibt er denn?
Er klärt erstmal ab, German oder English. Sie antwortet Deutsch und fragt, wie es ihm geht. Und sie ist auch kein Fan von Smalltalk, deshalb schreibt sie dazu, du kannst auch gern ehrlich sein. Sie will auch einfach ans Eingemachte direkt.
Mhm.
Er schreibt dann erstmal, dass er wegen seiner Drogensucht in einer Klinik behandelt wird. Die ist zwar eigentlich auf Alkoholismus spezialisiert, aber bei ihm geht es auch um andere Sachen, zum Beispiel Kokain und Ketamin.
Also ich habe sie gelesen, habe das Handy auf meine Kommode gelegt, bin ins Badezimmer gegangen, kam zurück, habe das Handy wiedergenommen, habe es nochmal gelesen, weil das war irgendwie so eine gewisse Ungläubigkeit, was ich da gerade gelesen habe.
Wegen Drogensucht in einer Entzugsklinik, das ist schon ein Schocker. Was schreibt denn Theresa zurück?
Ja, sie schreibt, wenn es ein Scherz ist und sie nicht versteht, dann ist es blöd. Aber wenn es kein Scherz ist und sie denkt, es ist einer, dann umso mehr.
Ja, beim Schreiben gibt es ja auch nicht so Subtext.
Ja, leider. Aber Toni bestätigt einfach, dass es ernst gemeint war. Und dann beginnen die beiden einen wochenlangen Austausch. Auch weil Theresa als Managerin viel unterwegs ist. Sie steigen dann schnell auf WhatsApp und Sprachnachrichten um.
Worüber quatschen sie da so?
Toni erzählt von seinen Aussteigereltern, dass er mit ihnen oft umgezogen ist und dass er in Süddeutschland studiert hat und lange für eine Sicherheitsfirma gearbeitet hat. In dieser Zeit hat er bei seiner Oma gewohnt und sie bis zu ihrem Tod gepflegt. Und dass er danach Schauspieler werden wollte. Er hat quasi seinen Kindheitstraum wiederentdeckt.
Also ein wildes Leben und auch eine Menge an Infos. Wenn man jetzt überlegt, dass die beiden sich noch nie getroffen haben, kaum kennen, ist Theresa genauso offen?
Ja, voll. Sie erzählt, dass sie aus einem kleinen Dorf in Baden-Württemberg kommt. Vater Metzger, Mutter Apothekerin, Arbeit war immer wichtig in der gesamten Gegend. Sie erzählt, dass sie Pharmatechnik studiert hat und nach der Erkrankung ihres Vaters und einer Südostasienreise für den Master weggezogen ist.
Das erste Date war im Winterübergang zum Frühjahr, es war aber sehr kalt.
Toni hat Ausgangszeit. In 2 Stunden muss er wieder in der Klinik sein. Sie verabreden sich in einem Café mit anschließendem Spaziergang.
Das war so ein ganz, ganz kleines Café an der Ecke und ich habe mich da reingesetzt, ganz nah an der Tür, habe mich nicht besonders wohl gefühlt, habe einen Kaffee getrunken und ich glaube, sie hatte schon geschrieben, dass sie zu spät kommt.
Ich kam wirklich aus dem Meeting raus, bin zu Hause, habe einfach nur Kopfhörer, Laptop ausgemacht, wirklich super schnell zur S-Bahn gerannt gelaufen und bin eigentlich da völlig abgehetzt angekommen.
Ich glaube, es war nicht unerheblich. Es war eine halbe Stunde oder so. Und dann bin ich rausgegangen und irgendwie auf und ab getigert.
Theresa kommt an. Sie sieht Toni, aber der telefoniert gerade. Er ist durchtrainiert, trägt eine dunkelblaue Downjacke, Jeans und Sneaker.
Und er hat mich dann auch kurz angelächelt, was für mich dann die Bestätigung war, okay, das ist er. Aber hat er noch weiter telefoniert und das Gespräch beendet und dann haben wir uns umarmt und begrüßt und vorgestellt nochmal.
Theresa ist schlank und blond. Sie hat hohe Stiefel an, eine Jeans und eine lange schwarze Daunenjacke.
Sie kam schon mit einem angespannten Gesichtsausdruck, was mich wiederum verunsichert hat. Ich habe gedacht, vielleicht gefalle ich ihr nicht, weil halt gar keine Gesichtsregung zu sehen war.
Wir sind direkt losgelaufen und Ich war auch super unsicher an dem Tag, weil ich hatte einen Hautausschlag und wollte eigentlich gar nicht, dass er mich anguckt. Deswegen fand ich das auch ganz gut, dass wir direkt losgelaufen sind. Er hat dann erzählt und erzählt und erzählt von seinem Alltag. Und ich war völlig überfordert mit den Informationen, die auf mich eingeprasselt sind.
Ich hatte das Gefühl, sie erzählt sehr viel von ihrer Arbeit, was ja ein Lebensbereich ist, also so Büro- und Angestelltenverhältnis, den ich nicht kenne, gegen den ich mich bewusst entschieden habe und der mir auch sehr fremd ist.
Es läuft überhaupt nicht.
Ein Gegensatz war auf jeden Fall, dass sie geschwärmt hat vom Tauchen. Ich glaube, seit ich den weißen Hai als Kind gesehen habe, also auf jeden Fall im offenen Meer nicht gerne schwimme und auch nicht so richtig gerne ins... Also Wasser ist einfach nicht so voll mein Element.
Er hatte dann noch Hunger und wir sind dann noch zu einem mexikanischen Restaurant. Ich hatte keinen Hunger. Das heißt, es war dann auch so eine Situation, dass er hat was gegessen, ich saß gegenüber. Für mich war es unangenehm wegen meinem Hautausschlag und dachte, oh Gott, ja, okay. Guckt er mich an und sieht dann die ganze Zeit nur auf die Stelle. Man hat dann ja auch selber solche Unsicherheiten.
Toni isst auf und sie gehen noch ein paar Schritte. Sie kommen dann bei einer U-Bahn-Station in Kliniknähe an und eigentlich hätte er noch eine halbe Stunde.
Und dann meinte, okay, hier ist deine U-Bahn. Und ich meinte, okay, ein sehr deutliches Zeichen, dass er jetzt das Date als beendet erklärt und war dann noch mehr verunsichert, ob er mich jetzt gut findet.
Ich weiß noch, dass sie dann auch also kurz irgendwie so perplex war und kurz stehen geblieben ist. Ja, und ich dann Kehrtwende gemacht habe und zurück zum Klinikgelände gelaufen bin.
Also es ist nicht zum Lachen, aber es klingt ja wirklich nach so einem katastrophalen Date. Einfach weg, bitte. Und eigentlich lief es doch so super, die haben doch so viel geschrieben.
Ja, die beiden hatten genau dasselbe Gefühl. Toni denkt sich erstmal, dass es komplett anders gelaufen ist, als er sich das vorgestellt hat.
Ich bin dann zu Hause angekommen und habe ihm geschrieben, dass er mich heute sehr überfordert hat mit dem Date und der Situation und mit den ganzen Informationen, die er geteilt hat. Und ich war schon sehr ruhig und sehr schweigsam bei dem Date. Und er hat dann darauf geantwortet, dass ihm das auch aufgefallen ist und er dann deswegen umso mehr geredet hat.
Das klingt aber auch so, als seien die beiden jetzt nicht so richtig fertig miteinander. Sonst würde man ja einfach schreiben so, ciao, sorry, lief nicht so.
Ja, genau. Und tatsächlich treffen sie sich ein paar Wochen später für ein zweites Date.
Es war schon wärmer und schöner draußen.
Sie versuchen es nochmal mit einem Kaffee.
Er hat mich gesehen und da war dann auf einmal genau das da, was ich davor übers Schreiben schon gesehen habe.
Da war kein Panzer mehr zu spüren, nicht mehr diese Unsicherheit.
Alles auf der nonverbalen Ebene. Die Begeisterung, die Wärme, die Fähigkeit zu lieben.
Stundenlang unterhalten sie sich.
Das war wie so ein nahtloser Übergang eigentlich und auf der gleichen Wellenlänge, also wie die Art der Kommunikation, die wir jetzt per WhatsApp oder so hatten, ging das einfach über in den persönlichen Kontakt.
Sie verabreden sich direkt für den nächsten Tag nochmal.
Also es war der Kleidungsstil, die Intelligenz, die Eloquenz und wir sind auch nach dem Cafébesuch zu seiner Wohnung und dann zu sehen, wie er wohnt, wie ordentlich er ist, wie die Wohnung eingerichtet ist. Und das hat mir alles sehr gut gefallen.
Und dann sehen sie sich immer öfter, wie es der Zeitplan der Entwöhnung zulässt. Meistens sind sie draußen und gehen spazieren. Sie fahren mit dem Auto zu sehen und picknicken auch mal im Park.
Dann wurde auch die Zahl genannt, 70% aller Rückfälle passieren wegen ja, Beziehungsstress, Liebeskummer, wie man das auch nennen möchte. Dadurch, dass ich gleich an die Grenze gesetzt habe und gesagt habe, hör zu, Beziehungen auf gar keinen Fall.
Deshalb entscheiden sie sich.
Wir machen das jetzt so lang, bis es für einen von uns beiden einfach zu ernst wird oder zu viele Gefühle da sind.
Sie stellen eine Skala auf, von Stufe 1 bis Stufe 4. Stufe 4 bedeutet zu viele Gefühle.
Doch, es war schon richtig Sommer in der Stadt. Also wirklich auch so diese ganze Zeit der Frühlingsgefühle auf jeden Fall noch mitgenommen.
Je weiter die Therapie voranschreitet, desto mehr Zeit dürfen die Patientinnen außerhalb der Klinik verbringen.
Wir waren bei mir zu Hause.
Toni und Theresa liegen im Bett. Theresa hat auch schon ein paar Klamotten in seiner Wohnung deponiert.
Ich glaube, ich habe sie so halb scherzhaft gefragt und sind wir schon bei Stufe 4. Und
es war eher so eine Situation, in der man sich das erste Mal die Gefühle gesteht.
Ja, dann fing das Gespräch an, was von meiner Seite angeschoben wurde, dass wir das jetzt beenden müssen. Und ich erinnere mich, dass ich da auch sehr strikt, sehr hart war, ohne sie jetzt verletzen zu wollen. Ich musste mich da selber schützen und ihr, also auf der rein rationalen Ebene, gesagt habe, hör zu, aus dem und dem Grund, es hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht mehr mag, sondern einfach, das war die Vereinbarung, die ich mit mir getroffen habe, die ich dir mitgeteilt habe. Und jetzt müssen wir das beenden.
Toni muss dann in die Klinik zurück. Also machen sie sich fertig und gehen aus der Wohnung.
Ich habe auch gehofft, dass wir diesen Moment des wirklichen Abschiedens hinauszögern können und habe auch damit gerechnet, dass wir an der U-Bahn-Station selber noch ein Gespräch führen werden und einfach noch sein werden. Während wir dann an der U-Bahn-Station angekommen sind, er mich noch mal angeguckt hat, in den Arm genommen hat, geküsst hat.
Ja, also irgendwie haben wir uns verabschiedet und ich wollte dann auch nicht das ewig in die Länge ziehen, dass das noch schwieriger wird, als es sowieso schon war. Und habe mich dann umgedreht und bin gegangen.
Okay, was? Ich muss erstmal hinterherkommen. Das klingt nach einem Ende, obwohl es noch gar nicht richtig angefangen hat.
Ja, genau. Sie kennen sich ein paar Monate und Theresa ist echt traurig.
Es war bis dahin einfach so eine schöne Zeit und es war eine unglaubliche Erfahrung und der unglaublichste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe.
Wie sieht's denn bei Toni aus?
In ihm hat's auf jeden Fall auch gearbeitet.
Aber ich habe dann irgendwie schon gedacht, man, jetzt schickt der liebe Gott sozusagen so einen Engel runter und das jetzt nur aus starrem Regelwerk, so ein Geschenk irgendwie einfach abzulehnen, um mich selber so zu verletzen und sie so zu verletzen, das hat irgendwie keinen Sinn gemacht.
Aha, die beiden sind also doch noch nicht ganz durch.
Genau. Mhm. Ein paar Wochen später ist Theresa mit einer Freundin in Portugal und bekommt eine Nachricht von Toni. Sie schreiben erstmal etwas hin und her. Und dann treffen sie sich in Deutschland nochmal?
An dem Tag, als wir uns wieder getroffen haben, also habe ich dann auch die Frage gestellt, okay, ne, wo läuft das jetzt hin, was ist das jetzt? Und hat er gesagt, dass er die Beziehung möchte.
Schön. Und dann gibt es ja vielleicht auch diesen rosa Elefanten im Raum, Thema Entzug. Wie gehen die beiden damit um?
Das scheint erstmal überhaupt kein Problem zu sein. Theresa hat nicht den Eindruck, dass es Toni schwerfällt.
Und dass er damit wirklich zu kämpfen hat. Sondern dass das eine Entscheidung war, die er getroffen hat und wie ein Weichenwechsel. Und ab heute fährt er einfach auf der Strecke.
Aber Toni erzählt ja auch nicht alles. Theresa sieht nur, dass er sich nach dem Entzug einen Job bei einer Softwarefirma sucht, seinen Sport macht, zur Nachsorge geht und so ein paar Projekte am Laufen hat.
Läuft ja eigentlich.
Ja, die beiden wohnen sogar quasi zusammen bei Toni. Mhm. Obwohl Theresa ihre eigene Wohnung erstmal noch behält.
Also war auf jeden Fall die Beziehung, die ich mir immer gewünscht habe, insofern, dass ich mich noch nie so aufrichtig geliebt gefühlt habe.
Bei Toni aber baut sich leise und heimlich etwas auf. Er fühlt Angst und Wut und so viel er auch macht und anpackt und unterwegs ist, es geht nicht weg. Er weiß selbst nicht genau, was los ist, aber spürt dann,
ganz plump gesagt, ich muss mich weghauen. So. Ich will meinen Kopf ausschalten. Ich halte das nicht aus. Ich bin dauernd auf 180 und das beschleunigt sich gefühlt immer weiter und weiter.
Der Körper produziert sich ein Alibi, um die Substanz zu bekommen.
Man fühlt sich schlecht, man dramatisiert es noch. Die Sucht macht alles, um eine Daseinsberechtigung zu schaffen.
Zu Hause googelt er mal rum.
Research Chemicals, also so Derivate von Substanzen, die so in der Grauzone sind, halb legal.
Und er bestellt
ein Derivat von Ketamin.
Irgendwann kommt ein Brief für ihn an. Den nimmt er und legt ihn hinten ins Bücherregal. Aus den Augen, aus dem Sinn. Er ist jetzt fast ein Jahr clean. Ein paar Tage später sitzt Toni dann abends im Wohnzimmer. Der Umschlag liegt immer noch im Regal hinter ihm. Es ist schon dunkel draußen und er hört Bach.
Und er meinte schon, dass er irgendwie aufgedreht ist und irgendwie nicht schlafen kann. Und er meinte, er würde gerne noch zeichnen, was jetzt auch nicht super ungewöhnlich war.
Also geht Theresa schon mal ins Bett.
In dem Moment wusste ich, okay, ich werde jetzt hier drin konsumieren. Den Briefumschlag geholt, leise aufgemacht und dann die erste Einheit konsumiert, gezeichnet weiter, Musik gehört. Wirkung schwach bis mäßig, bis gar nicht eingesetzt. Und dann natürlich sofort auch mit der Gier konfrontiert worden und nochmal und nachgelegt und nachkonsumiert und nochmal.
Toni wird immer benebelter und das Zimmer fühlt sich wie in Watte gepackt an. Seine Augen kleben auf dem Papier, die Zeichnungen werden immer reduzierter und minimalistischer. Irgendwann bleiben nur noch Linien und angefangene Formen.
Und dann irgendwann ist halt, ja, Lichter aus, Blackout.
Um 3 Uhr nachts wacht Theresa auf und Toni liegt immer noch nicht neben ihr. Im Flur brennt noch Licht. Also geht sie raus.
Und in dem Moment ging im Wohnzimmer auch die Tür auf. Und er kam mir im Bademantel entgegengetorkelt. Und er ist dann auch mir direkt entgegengefallen mit seinem ganzen Körpergewicht. Und ist an der Wand entlang zu Boden gegangen.
Theresa weiß nicht, was mit ihm los ist. Also ruft sie den Notarzt und versucht, Toni aus dem Flur ins Bett zu bekommen. Der Notarzt kommt und fragt nach der gesundheitlichen Vorgeschichte. Er untersucht Toni kurz, macht diesen Lampentest in den Augen und meint dann:
Sie gehen davon aus, dass ein Konsum stattgefunden hat.
Der Notarzt sagt, Theresa muss entscheiden. Entweder bringen sie Toni ins Krankenhaus oder sie unterschreibt ihnen, dass sie ihn zu Hause behält, aber auf eigene Gefahr. Sie fragt, was sie zu erwarten hat und der Notarzt meint, Toni muss im Prinzip einfach wieder runterkommen.
Ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich diese Unterschrift setze, ihn zu Hause behalte, weil ich auch wusste, dass es ihm lieber ist. Also ich wusste auch, dass es ihm schon Unrecht war, dass ich jetzt den Krankenwagen gerufen habe, dass Nachbarn vielleicht irgendwas mitbekommen und dass einfach so ein Buhai darum gemacht wird.
Der Notarzt fährt dann wieder. Toni ist wie sturzbetrunken und überhaupt nicht ansprechbar. Immer wenn Theresa in seine Augen sieht, erkennt sie darin nichts Bekanntes.
Also meine Hoffnung war eigentlich, dass er sich jetzt einfach ins Bett legt, einschläft und am nächsten Morgen ist alles wie am Tag davor. Er hat aber immer wieder so einen Energieschub bekommen und hat dann auch angefangen, super laut in der Wohnung irgendwelche wirren Sachen zu erzählen.
Toni war vielleicht kurz im Bett, aber er steht dann auf, geht rum, verrückt Sachen und Theresa lässt ihn einfach laufen. Was sollte sie auch machen? Irgendwann wird er aber müde, legt sich ins Bett und schläft ein. Theresa braucht noch einen Moment, aber kann dann auch schlafen. Nur muss sie wegen der Arbeit dann wieder früh aufstehen.
Und so mussten wir den Tag dann noch irgendwie rumbringen in dieser merkwürdigen Situation, dass immer dieser Elefant im Raum war. Was da eigentlich passiert ist.
Horrornacht. Und auch diese emotionale Komponente, Stichwort Vertrauen. Was macht das mit Theresa?
Ja, sie muss es erstmal sacken lassen. Für sie kam das quasi aus dem Nichts, aber für Toni halt nicht. Der hat seinem Psychotherapeuten vom Suchtdruck erzählt, seinem Nachsorgeberater.
Das hat es für mich einerseits schwieriger gemacht, weil das offensichtlich eben nicht dieses von es war gerade noch alles okay und von heute auf morgen ist das passiert, sondern es schon ein Prozess war, der an mir vorbeigegangen ist.
Also geht sie mit zu Tonis Nachsorgeberater.
Aber das war wirklich die Situation, wo mir bewusst geworden ist, ich spiele jetzt einen aktiven Teil und ich habe einen aktiven Part in dieser Konstellation. Und zumindest war es gefühlt so, auch Teil der Krankheit dann zu sein.
War das jetzt ein einmaliger Ausrutscher?
Nee, das ist der Anfang einer Abwärtsspirale. Toni konsumiert immer häufiger.
Okay.
Auch wieder verschiedene Sachen. Und ihm wird auch relativ schnell klar, dass es so nicht weitergehen kann. Also beantragt er eine zweite Therapie. Aber erstens dauert es sehr lange, bis die bewilligt wird. Und zusätzlich beginnt dann die Corona-Pandemie. Oh. Was quasi die Wartezeit nochmal verlängert, weil die Kliniken nur Einzelzimmer zuweisen können. Also viel weniger Leute aufnehmen können. Und er wartet am Ende über ein Jahr.
Wie lief's in diesem Jahr? Also hat er da weiter Drogen genommen?
Ja, erst im Abstand von Wochen und dann immer häufiger. Und er konsumiert einfach oft nachts, sodass Theresa, also sie weiß es natürlich, aber sie ist nicht dabei auf jeden Fall.
Theresa, also wie geht sie damit um?
Sie hat sich nicht nur mit dem Nachsorgeberater getroffen, sondern war auch in einer Selbsthilfegruppe für Angehörige von Suchtkranken. Und sie versucht quasi das umzusetzen, was sie alle gesagt haben, nämlich, dass sie sich abgrenzt. Dass die Sucht die notwendige Aufmerksamkeit bekommt, aber nicht den ganzen Alltag bestimmt. Aber trotzdem leidet natürlich ihr Schlaf, weil sie sich Sorgen macht. Und was sie sich ausdenkt, ist, dass Toni vollkommen transparent ist. Sie will wissen, was er kauft und wann er konsumiert, besonders wenn sie unterwegs ist.
Aus dem Grund, dass ich mir schon natürlich auch starke Sorgen gemacht habe und ich wirklich Todesangst um ihn regelmäßig hatte. Also für mich war so das Horrorszenario, ich komme nach Hause und ich finde ihn tot in der Wohnung liegend.
Und gleichzeitig sieht sie, wie Toni sich ausgeliefert ist und wie er mit sich kämpft. Beim Nachsorgeberater vereinbaren sie, wenn Toni Drogen wieder als Teil seines Lebens akzeptiert, dann ist die Beziehung vorbei. Kurz nach Neujahr, mitten im zweiten Lockdown, kann Toni die zweite Therapie beginnen. Diesmal sind es nur 2 Monate stationär und dann ein Jahr ambulant. Davor muss er trotzdem wieder eine Entgiftung machen. Und das bedeutet 14 Tage Isolation, ohne Kontakt nach draußen, kein Handy, kein Laptop, überhaupt nichts. In der Klinik hat er dann ein Einzelzimmer.
Offene Eingänge waren zu, waren große Banner. Stopp, Besucherstopp wegen Corona.
Toni und Theresa dürfen sich nicht treffen.
Wenn man das angemeldet hatte, durfte einem jemand was vorbeibringen. Der musste das dann abstellen sozusagen auf der Grenze des Klinikareals, bei einer Schranke, ich glaube, das war dort, wo die Autos reinkamen. Da musste diese Person auch mit Maske zurückgehen und man durfte selber mit Maske hin und sich die Sachen abholen, aber man musste halt einen Abstand von 2-3 Metern halten.
Immer wenn Theresa etwas vorbeibringt, ist das ein kleiner Test.
Es war eiskalt, hat auch viel geschneit. Und ich weiß noch, das war immer also sehr trostlos. Grau, kalt, vereist, verschneit.
Theresa hat Tonis Zeichenutensilien dabei. Sie stellt sie vor der Schranke ab. Toni kommt von drin, um sie abzuholen.
Und es war so ein schweres, gusseisernes Tor zwischen uns. Das war zu, wir haben da durch die Gitterstäbe uns angeschaut, hatten beide Masken an.
Eigentlich könnte man sich doch kurz berühren. Es ist abends, dunkel.
Ich wusste, die Wahrscheinlichkeit, dass mich jetzt irgendjemand sieht und verpetzt, wenn wir kurz irgendwie uns durch den Zaun einen Kuss geben oder die Maske absetzen, ist verschwindend gering. Trotzdem war das für mich unheimlich wichtig, mich an die Regeln zu halten. Weil wie gesagt, wenn ich mich drin an die Regeln halte, dann halte ich mich auch draußen an die Regeln, so mein Credo. Und wir standen dort, jeder in Abstand von 1,5 Meter am Zaun.
Und was soll man in so einer Situation dann auch groß machen?
Man spürt natürlich auch unheimlich den Schmerz des Partners. Und besonders zu wissen, dass sie ganz alleine in meiner Wohnung ist und dort den Tag im Homeoffice verbringt und ohne mich ist und auch wieder alleine zurück nach Hause muss, während ich dort ja eigentlich schon, ja, zumindest irgendwie in einer engmaschigeren Betreuung mich befunden habe. Das hat mir sehr, sehr wehgetan.
Und was soll man sagen?
Ich glaube, stillschweigend hatten wir so die Vereinbarung, keiner macht für den anderen schwerer, als es sowieso schon ist.
Ja, und Theresa geht dann eben zurück zum Auto und Toni in die Klinik.
Das ist ganz schön hart. Und auch traurig. Wie geht der Entzug denn aus? Packt es Toni und vor allem zieht er es dann auch wirklich durch?
Ja, er will dieses Mal auf jeden Fall clean bleiben. Und nicht nur für sich, sondern auch für seine Beziehung und für Theresa.
Es gab auf jeden Fall einen Moment, wo ich gemerkt habe, obwohl diese intrinsische Motivation, clean zu bleiben, das Allerwichtigste ist, aber dass ich schon auch die Verantwortung meinem Umfeld und einem geliebten Menschen, also dem wichtigsten Menschen in meinem Leben, diese Verantwortung habe, wirklich alles zu geben, dass das nicht mehr passiert.
Wie ging es nach der Klinik weiter?
Sie haben da schon was geplant, auf jeden Fall.
Okay.
Toni hat Theresa einen Antrag gemacht. Und direkt, als Toni aus der Klinik wieder draußen ist, haben sie geheiratet. Es ist Mai 2021 und die Sonne scheint das erste Mal seit Tagen. Am Tag davor sind die Corona-Maßnahmen gelockert worden und jetzt stehen zwei weiße Tafeln auf der Wiese.
So einem kleinen Schlossgarten mit Blick übers Land, einem Rosengarten dort, hinten dran einer Kirche und Kapelle.
Theresas Vater pflegt den Garten mit und deshalb dürfen sie dort feiern. Ein Familienfreund hat den ganzen Vormittag bei Theresas Eltern verbracht und indonesisches Essen gekocht. Die Blumen auf den Tischen kommen von einer Floristin aus dem Nachbardorf und eine große Obsttorte steht bereit.
Die hat meine Trauzeugin spendiert.
Toni trägt klassisch Anzug mit Krawatte und eine Ansteckblume. Theresa ein weißes Kleid. Ihre Haare hat eine langjährige Freundin in ihrem Friseursalon hergerichtet. In einen Zopf, der über dem Ohr zum Hinterkopf führt, sind weiße Blümchen geflochten. Sie heben ihre Gläser und schauen in die Runde.
Also mein bester Freund war da als Trauzeuge.
Und Theresas beste Freundin als Trauzeugin.
Meine Eltern, ihre Eltern.
Und Theresas Großeltern. Sie sind schon über 90 und sie wollte sie unbedingt dabei haben. Im alkoholfreien Sekt schweben Kohlensäurebläschen durch das Sonnenlicht. Und an den Händen, mit denen Toni und Theresa die Stiele halten, glitzern Ringe.
Wow. Richtig, richtig schön. Ist ja mal wirklich so ein Happy End. Wie geht's denn mit Tonis Gesundheit? Ist da auch alles gut?
Ja, er ist jetzt seit 2 Jahren drogenfrei und gibt sich auch Mühe, dass es so bleibt.
Respekt.
Also er geht weiter zu seiner Selbsthilfegruppe, er macht sogar Haaranalysen und Urinkontrollen und hat auch schon Notfallpläne erstellt, falls es doch wieder zu einem Rückfall kommen sollte.
Die glücklichsten Erinnerungen sind eigentlich so kleine Alltagsfreuden und so ganz in Anführungsstrichen normale Freizeitbeschäftigungen wie an den Badesee zu gehen, irgendwie ins Theater zu gehen oder zusammen irgendwie eine Pizza auf dem Stromkasten zu essen und Leute dabei anzuschauen. Alles Sachen, die ich davor nicht so genießen konnte. Es musste immer alles extrem und grandios sein. Also wenn ich mit ihr zusammen bin, fühle ich mich in meiner eigenen Haut am wohlsten. Und das ist, glaube ich, das, was für mich so ein absolut neues Lebensgefühl ist.
Ich würde sagen, was unsere größte Errungenschaft als Paar wirklich ist, ist der Umgang, den wir miteinander haben. Und dass wir uns immer gegenseitig unterstützen und wie wir nach Jahren der Beziehung immer noch extrem liebevoll miteinander sind und sich nichts verändert hat oder eigentlich man immer noch sich mehr in den Partner verliebt.
Also ich als hoffnungslose Romantikerin, diese beiden wirklich unzertrennlich, trotz dieser ganzen Herausforderung und auch beide so stark. Schön, dass sie sich gegenseitig so viel Vertrauen schenken. Matti Weinziel, danke, dass du uns die Geschichte von Toni und Theresa erzählt hast. Das Team um diese 100 sind Taina Grünzig, Julia Rosch und Niloufar Erhami aus der Redaktion und Uwe Bräunig und Alex Hart von der Technik-Crew. Und an dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp. Wir erzählen euch ja hier immer Stories von Menschen, die über sich hinauswachsen. So ist das auch bei Rania. Sie ist Muslima mit sudanesischen Wurzeln und in Berlin aufgewachsen. Als sie 16 war, haben ihre Eltern bei einem Urlaub im Sudan beschlossen, du lebst ab jetzt hier, denn du hast dich zu sehr vom Islam und deiner Kultur abgewendet. Wie sie in der Nacht ihres 18. Geburtstags zurück nach Berlin abgehauen ist und wie sie sich heute trotzdem ihren Wurzeln so nah wie nie fühlt, das erzählt sie im Podcast Mezze Stories. Host Sally El Mohans kocht hier mit inspirierenden Musliminnen ihre Lieblingsgerichte nach und quatscht über ihre Stories dahinter. Rania kocht sudanesisches Ful, ein Gericht, das sie trotz aller Struggles bis heute mit Familie und Heimat verbindet. Mezze Stories hört ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Charlene Rogal, seid gut zu euch.
Deutschlandfunk Nova 100. Der Story Podcast. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.